Ja, mach mal zu, sind ja oben noch auf, die Oberlichter. Wir wollen nicht, dass noch jemand die Sommergrippe kriegt. So. Ja, es ist heute nicht mehr so warm wie die letzten drei Tage. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass wir heute Morgen wieder uns hier versammeln dürfen und dass du mitten unter uns bist und dass du durch uns zu uns reden willst durch dein Wort, Herr. Wir wollen dir heute Morgen Ehre geben und deinem Heiligen Geist Freiheit unter uns zu wirken. Öffne unsere Herzen, öffne unseren Verstand, dass wir hören und verstehen, was du uns sagen möchtest. Danke für jeden Einzelnen, der heute Morgen gekommen ist. Sei du auch bei denen, die auf welchen Gründen auch immer heute Morgen nicht unter uns sind. Du kennst jeden Einzelnen und du kannst sie alle dort segnen, wo sie sind, Herr. Wir preisen dich und danken dir für deine Liebe zu uns. Amen. Amen. Ja, heute Morgen sind sie wieder unterwegs, nicht? Die Freiheitskämpfer. Nicht nur, dass heute der Solidaritätstag für Israel ist, wo überall Kundgebungen stattfinden. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt. Das ist ja heute so der offizielle Tag. Aber es sind auch etliche Demonstrationen in Berlin wieder angekündigt von den Freiheitskämpfern, die mal wieder kämpfen gegen die Politik, die aus Berlin kommt und für unsere Grundrechte. Ich bin immer wieder erstaunt, wie viele Christen sich daran beteiligen. Dahin gehen und demonstrieren gegen die Politik, für unsere Rechte. Aber ich habe das auch mal im Internet so geschrieben, in den sozialen Netzwerken. Der Mensch macht ja viele Pläne, aber Gottes Ratschluss geht in Erfüllung. Und vieles, was wir heute sehen, sind die Zeichen der Zeit, die uns in Gottes Wort gesagt und gezeigt worden sind. Und wenn wir der Meinung sind, wir müssen demonstrieren, dann müssen wir uns die Frage stellen, wofür eigentlich? Demonstrieren wir für unsere Rechte oder gegen Gottes Wort? Das ist gar nicht so ganz einfach von der Hand zu weisen, aber es ist ein Grund, darüber nachzudenken. Und es ist ein Grund, darüber nachzudenken, wenn wir über Freiheit reden, von Freiheit reden, was denken wir denn eigentlich als Christen darüber? Was ist Freiheit für uns? Das ist unser Thema heute Morgen. In Freiheit leben, aber wie? Aus dem Wort Gottes. Ich möchte am Anfang ein Wort Gottes lesen aus Jakobus 1, die Verse 18 bis 27. Und da heißt es: Es war sein freier Wille, dass er durch das Wort der Wahrheit neues Leben geschenkt hat. So sollten wir der Anfang einer neuen Schöpfung sein. Denkt daran, liebe Brüder, die Schwestern sind eingeschlossen. Seid immer sofort bereit, jemandem zuzuhören, aber überlegt genau, bevor ihr selbst redet. Und hütet euch vor unkontrollierten Zorn. Denn im Zorn tun wir niemals, was Gott gefällt. Deshalb trennt euch ganz entschieden von allem Gemeinen und Bösen. Nehmt vielmehr bereitwillig Gottes Wort an, das er wie ein Samenkorn in euch gelegt hat. Es hat die Kraft, euch zu retten. Nun genügt es aber nicht, sein Wort nur anzuhören. Jetzt freuen sich gleich die Evangelisten unter uns. Ihr müsst auch danach handeln. Alles andere ist Selbstbetrug. Wer Gottes Wort nur hört, es aber nicht in die Tat umsetzt, dem geht es wie ein Mann, der in den Spiegel schaut. Er betrachtet sich, geht wieder weg und hat auch schon vergessen, wie er aussieht. Aber die Botschaft von der Rettung und Befreiung erkannt hat er immer wieder, und immer wieder danach handelt, der hat sie nicht vergeblich gehört. Er kann glücklich sein, denn Gott wird ihm alles segnen, alles, was er tut. Wer sich für fromm hält, dabei aber geschwätzig ist und seine Zunge nicht zügeln kann, der macht sich selbst was vor. Seine Frömmigkeit ist nichts wert. Witwen und Waisen in ihrer Not zu helfen und sich vom gottlosen Treiben dieser Welt nicht verführen zu lassen, Das ist wirkliche Frömmigkeit, mit der man Gott, dem Vater, dient. Das ist ein Wort in unserer Zeit, ob es uns gefällt oder nicht. Wenn wir den Jakobusbrief lesen, dann fühlen wir buchstäblich, dass wir es mit einer starken christlichen Persönlichkeit zu tun haben. Wir haben es mit sehr wuchtigen Gedanken zu tun, die kurz und originell, aber sehr inhaltsreich an Sinn und Weisheit sind. Es geht dem Verfasser nicht um die Aufstellung gedanklicher Systeme, sondern um die aufrichtige Beobachtung des göttlichen Willens. Selbsttäuschung, Verkehrtheit des natürlichen, also des fleischlichen Herzens, deckt Jakobus schonungslos auf. Und alles, was der biblischen Nachfolge zuwiderläuft, wird streng gerügt. Jakobus ist ganz offensichtlich ein sehr seelsorgerlicher Mann gewesen, der in seiner Haltung sehr praktisch verständig ist. Enthusiastische religiöse Symptome sind bei ihm nicht auszumachen. Er bietet uns eine tiefe, ruhige Überzeugung der Anwendbarkeit der Worte Jesu auf das wirkliche Leben an. Und dieser Jakobus schreibt nun in diesem Brief, der im Gegensatz zu anderen Briefen nicht einen durchgehenden Gedanken enthält, sondern kurz und prägnant zu mehreren Themen Stellung nimmt. Es geht hier um das Leben eines Christen unter Christen in einer völlig andersartigen Welt. Also er spricht genau in unsere Zeit. Jakobus spricht zu Gemeinden, deren Gottesdienst zur Form und deren Reden vom Glauben zur Formel zu werden drohen. Er weist auf konkrete Missstände im Gottesdienst und im Christen- und Gemeindeleben überhaupt hin und er betont, dass lebendiger Glaube Früchte trägt. Der gesamte Jakobusbrief setzt sich mit Glauben auseinander. Er tut dies in vier Abschnitten, in denen er erstens sagt, der Glaube erweist sich in Anfechtungen. Und zweitens, der Glaube erweist sich in Werken. Drittens, der Glaube erweist sich im Reden. Und viertens, der Glaube erweist sich im Alltagsleben. Der Abschnitt, den ich eingangs gelesen habe, gehört in die zweite Kategorie. Der Glaube erweist sich in Werken. Werke, das ist das Schlüsselwort dieses ganzen Jakobusbriefs. Und Jakobus sagt in Kapitel 2, Vers 26, der Glaube ohne Werke ist tot. Das ist der Grund, warum man diesen Brief lange Zeit überhaupt nicht in den Kanon der Bibel aufnehmen wollte. Der Jakobusbrief steht nämlich nicht von Anfang an im Neuen Testament. Man hatte ihn nicht verstanden und ihn der Widersprüchlichkeit mit den paulinischen Schriften bezeichnet. Erst im 4. Jahrhundert wurde er in den Kanon der Bibel aufgenommen. Und richtig, im Römerbrief lesen wir ja ganz deutlich, dass wir durch Glauben ohne eigene Werke gerechtfertigt sind. Wie kommt er also dazu, zu sagen, der Glaube ohne Werke ist tot? Da stimmt doch was nicht, oder? Nein, das Problem ist, dass zu einem Satz immer auch Kontext gehört und er spricht tatsächlich über zwei unterschiedliche Dinge. Diese unsere Rechtfertigungslehre, die ja auch für uns auch biblisch verbindlich ist, soll und darf ja überhaupt nicht angezweifelt werden. Natürlich sind wir ohne eigenes Zutun aus Gnade vor Gott gerechtfertigt. Er hat uns mit seinem teuren Blut freigekauft, wenn wir das zugelassen haben, weil er uns unendlich geliebt hat. Das ist wunderbar, dass Jesus von Nazareth den ganzen Weg für uns gegangen ist, bis zum Tod am Kreuz und in der Auferstehung in das Leben, das ich überhaupt erst Leben nennen darf. Das glauben wir und davon leben wir. Aber davon spricht Jakobus. Das Thema, um das es Jakobus geht, hat mit der Rechtfertigungslehre nichts zu tun. Und das haben die Menschen lange nicht verstanden. Nun wollen wir sehen, wie wir da heute Morgen weiterkommen miteinander. Jakobus setzt erst ein, nachdem wir von Gott gerechtfertigt sind. Nachdem wir Jesus um die Vergebung unserer Schuld gebeten haben und nachdem wir das neue Leben empfangen haben. Und Jakobus redet nicht davon, dass wir irgendetwas tun sollen, damit wir vor Gott gut dastehen. Und er beklagt, und das tut er wirklich zu Recht, dass viele Christen nur Hörer des Wortes sind. Das ist zu wenig, sagt Jakobus völlig zu Recht. Und er fügt hinzu, der Glaube ohne Werke ist tot. Und nun sagt er zunächst, dass die Werke, von denen er spricht, durch das Wort der Wahrheit gewirkt sein müssen, weil wir nur dann gewissermaßen eine Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe seien. Die Werke, von denen er hier spricht, sind die Geistesfrüchte, die in unserem Leben sichtbar werden sollen. Das ist nicht die Frage der Rechtfertigung. Das hat Paulus ganz richtig gesagt. Jakobus ist hier auch ganz richtig, aber wir müssen es verstehen. In Vers 25 heißt es, wer aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineingeschaut hat und dabei geblieben ist, indem er nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter des Werkes ist, der wird in seinem Wort, in seinem Tun glückselig sein. Das heißt auf Deutsch, das Wort Gottes ist das vollkommene Gesetz der Freiheit. Also wofür wollen wir demonstrieren? Wir sind aufgefordert, in dieses Wort hineinzuschauen und dabei zu bleiben. Das heißt, wir sollen es annehmen, wir sollen es für die Wahrheit halten, und zwar so, wie es geschrieben steht, und nicht etwa, wie es für uns angenehm ist. Gottes Wort ist nicht immer angenehm, es ist manchmal sehr direkt und klar. Aber das geschieht, weil Gott Liebesabsichten mit uns hat. Wir sollen es also nicht nur hören, sondern wir sollen es auch tun. Denn wenn wir es tun, dann wird es eine Wirkung haben, es wird wirken, es wird ein Werk des Glaubens sein. Und so ist es doch. Warum kommen heute so wenig Leute zum Glauben? Erweckung höre ich seit 48 Jahren, aber gekommen ist sie immer noch nicht. Und woran liegt das? Weil wir es vielleicht viel zu viel versäumt haben, es den Menschen zu sagen. Und damit bin ich beim Thema heute Morgen. In Freiheit leben, aber wie? Das ist eine höchst seelsorgerliche Angelegenheit. Denn die wichtigste Aufgabe des Seelsorgers im Dienst an Christen ist, dem anderen auf dem Weg der Heiligung voranzuhelfen. Hast du auch noch nicht gewusst, ein Evangelist ist auch ein Seelsorger, ne? Ich möchte nun mit euch über solche Werke des Glaubens sprechen, die es zu tun gilt. Ich arbeite ja so zu 70% mit gläubigen Christen in der Seelsorge, zu 30% mit Menschen, um ihnen auf den Weg zu Jesus zu helfen. Es müsste eigentlich andersrum sein. Aber woran liegt das? An den Problemen, die die Christen mit sich rumschleppen und einfach nicht loslassen. Daran liegt das. Ich möchte heute über unsere Arbeit mit Christen sprechen. Ich bin in Lübeck über viele Gemeindegrenzen hinweg Seelsorger, denn ich werde zu vielen Menschen zum Gespräch eingeladen, die sich aus allen möglichen Gemeinden an mich wenden. Kriegt man nicht so mit, weil ja Seelsorge immer im Verborgenen geschieht. Das wird ja nicht durch die Nachrichten veröffentlicht. Wenn man es selbst nicht erlebt, dann glaubt man kaum, wie viele Probleme Christen haben. Und das Erstaunliche ist, dass viele Christen selbst die Ursache vieler Probleme sind. Wisst ihr warum? Weil sie nicht das tun, was in der Bibel steht. Weil ihr Glaube ohne Werke ist. Und wenn sie dann erzählen, in welcher Situation sie sind, dann spürt man fast hautnah, wie ihr Glaube am Sterben ist. Wie kann Gott das mit mir machen? Warum muss ich diese Probleme haben? Weshalb muss ich krank sein? Ist Gott nun wirklich noch ein liebender Gott? Bei manchen ist der Glaube buchstäblich am Sterben. Viele haben Schwierigkeiten, in den Gottesdienst zu gehen. Ihnen fehlt die Motivation. Sie haben Schwierigkeiten zu beten. Sie lesen das Wort Gottes nicht. Sie sind müde und lustlos, traurig und entmutigt, unglücklich. Und gebe ich zu, das ist ja nun nicht nur auf diese letzte Zeit bezogen, da war das ja nicht so einfach. Sondern das ist eine Angelegenheit, die auch schon viel, viel länger und viel tiefer zu bemerken ist. Wer lange im Glauben war und das aufmerksam beobachtet, dem ist das nicht fremd. Aber diese Entmutigten und Unglücklichen, sie haben selbst den Schlüssel in die Freiheit, aber sie benutzen ihn häufig nicht. Man muss es ihnen mühsam beibringen. Irgendwann raffen sie sich dann auf und kommen zum seelsorgerlichen Gespräch und sagen, wir können nicht mehr. Ich bin völlig hilflos. Und dann erzählen sie ihre Geschichten. Und sehr viele sagen, das Problem war bei meiner Mutter schon und bei meiner Oma auch. Und dann laufen sie von einem Seelsorger zum anderen und oft kriegen sie entmutigende Ratschläge. Du musst dies tun, du musst das tun, du musst mehr glauben, du musst mehr beten, du musst mehr spenden und. Ich staune immer wieder, was Christen angeblich alles so müssen. Eine andere beliebte Variante ist die, dass sie hören, dass der Teufel, der ist schuld an deiner Misere. Und dann wird den Dämonen geboten und irgendwann landen sie dann bei uns, bei mir, manchmal auch bei Juliane, die ja auch in der Seelsorge gelegentlich tätig ist, weil das alles nichts geholfen hat. Es hat nichts geholfen, weil ihr Glaube keine Werke hat. Wenn wir über Werke nachdenken, meinen wir schnell, wir müssten den anderen was Gutes tun. Etwas Praktisches, anderen Menschen helfen, vielleicht ihnen was schenken. Das mag alles gut und richtig sein, aber das ist hier nicht gemeint. Das sind die Werke, die zu nichts Nütze sind, was Ewigkeitswert hat. Auch wenn sie gut sind. Ich möchte heute Morgen euch ein Geheimnis verraten. Ich möchte euch erzählen, worüber wir mit Menschen in seelsorgerlichen Gesprächen reden. Aber natürlich nicht irgendwelche persönlichen Geschichten erzählen, sondern ein bisschen was aus Gottes Wort plaudern. Wir reden mit ihnen über die Werke des Glaubens. Wir zeigen ihnen geistliche Prinzipien. Und da es immer wieder Probleme gibt, die in der Familie Tradition haben, beginnt unser Gespräch gerade auch mit Erwachsenen sehr häufig beim vierten Gebot. Und wie heißt es da? Du sollst Vater und Mutter ehren, auf dass es dir wohl ergehe und du lange lebst auf Erden. Hoppla, die Eltern ehren. Das ist nicht immer so einfach. Es gibt Eltern, die sich gegenüber den Kindern nicht ehrenhaft verhalten. Und manch einer wird sich sagen, wie ungerecht, der tut mir nicht gut und ich soll ihn ehren. Dann muss man erstmal begreifen, was das Wort ehren eigentlich ist. Die Eltern ehren, das ist das einzige Gebot, in dem eine Verheißung enthalten ist. Und diese Verheißung besagt, dass du in jedem Bereich, in dem du deine Eltern ehren konntest, wird das Leben gut zu dir sein. Ehren meint ja nicht, die Fehler der Eltern nachträglich zu rechtfertigen oder für gut zu erklären. Ehren meint gehorchen oder auch Respekt entgegenbringen. Es meint lieben, wertschätzen, pflegen und vergeben. Nun haben wir aber das Problem, dass uns Menschen begegnen, die haben oder hatten Eltern, die einfach nicht ehrwürdig sind, die sich nicht ehrwürdig verhalten, die viele Fehler haben. Und Gott möchte, dass wir es trotzdem versuchen. Warum? Weil die Kehrseite des vierten Gebotes ist, in jedem Bereich, wo du deine Eltern nicht ehren konntest, wird das Leben nicht gut mit dir umgehen. Das ist nicht meine Idee, das steht so im Wort Gottes. Und das Wort Gottes ist wahr und seine Gesetze sind gültig, ob uns das nun passt oder nicht. Wenn wir von der einfachen Bestimmung der grundlegenden Ordnung Gottes abweichen, in diesem Fall vom Ehren der Eltern, dann wird Unordnung eintreten. Aber das natürliche Verhalten des Menschen ist doch, wenn sich jemand mir gegenüber unmöglich benimmt und ich kann mich dagegen nicht wehren, dann macht es doch trotzdem was mit uns. Was macht es denn? Wir fangen irgendwann an, diejenigen, die es nicht gut mit uns meinen, zu hassen. Und in dem Moment, wo das passiert, tritt ein anderes göttliches Gesetz zum Tragen, dass wenn das Normale ist, wenn wir unsere Eltern nicht ehren können, dann werden wir sie in unserem Herzen verklagen an den Punkten, wo sie nicht ehrwürdig sind. Und da erleben wir dann, wie in 1. Korinther 2 sich in unserem Leben erfüllt, wo es heißt, richte nicht, auf dass du nicht gerichtet wirst, denn womit du einen anderen richtest, das wird dir selbst widerfahren. Und dann sitzt du eines Tages da im Seelsorgegespräch und sagst, ich habe Probleme. Ja, richte nicht, auf dass du nicht gerichtet wirst. Mit dem, womit du einen anderen richtest, wird es dir selbst widerfahren. Wären wir nicht drauf gekommen, ne? Dass das so ist. Aber Gottes Wort ist immer noch wahr. Gott spricht, da haben wir einen wichtigen Grund, warum Probleme sich innerhalb von Familien wiederholen. Gott spricht von einer ganz besonderen Form des Richtens. Es geht nicht darum zu beurteilen, ob einer gut Auto fahren kann oder ob ein Geschäftsmann vertrauenswürdig ist. Menschen bewerten einander in fast jeder Lebenssituation. Und Bewertungen, die wir mit verständigem Herzen treffen, fallen auch nicht unter diese geistlichen Gesetzmäßigkeiten, die auch mit Strafe verbunden sind. Es geht vielmehr darum, wenn wir Menschen mit unreinem Herzen richten, mit Vorwurf, mit Neid, mit Wut oder Hass, dann wird Gottes unweigerliches Gesetz uns treffen und entsprechende Vergeltung bringen. Unser Richten wird sich gegen uns selbst kehren und wir werden sehen, dass das Leben uns nicht wohl will. Ich hatte Menschen im seelsorgerlichen Gespräch. Eine Frau hat mir gesagt, ich war schon bei 14 Seelsorgern, aber das hat mir noch keiner gesagt. Und da habe ich gesagt, wie traurig, das ist doch das, worauf es ankommt. Wir müssen doch den Leuten sagen, wo die Probleme herkommen und wie man sie los wird. Unser Richten wird sich gegen uns selbst kehren und wir werden sehen, dass das Leben uns nicht wohl will. Woher hast du deine Probleme? Denk mal nach. Zu den beiden erwähnten Gesetzen kommt ein weiteres Gesetz hinzu, das ist das Gesetz von Saat und Ernte. Wir werden sehen, dass unser Lohn nicht vorenthalten wird. Wir werden den Folgen unserer fleischlichen Taten nicht entringen, auch dann nicht, wenn wir aufgrund großer seelischer Wunden, die uns durch andere zugefügt wurden, falsch reagieren. Auch wenn wir denken, wir haben mit einer Sache nichts mehr zu tun, weil er schon so lange her ist, wir werden trotzdem Böses ernten. Viele Menschen verhalten sich falsch und missbrauchen ihre Macht. Und viele, auch viele Christen, reagieren der Sünde gemäß, indem sie mit unreinem Herzen richten. So, wie kommen wir in die Freiheit? Was glaubt ihr? Kämpfen, demonstrieren, die habe ich alle schon vor mir sitzen gehabt, die sind alle gescheitert, kraftlos, müde, kaputt. Warum? Weil das Geheimnis nicht im Kämpfen liegt, sondern im Loslassen. Loslassen. Leg es vertrauensvoll in die Hände Gottes und versteh, was Gott wirklich unter Vergebung versteht. Das haben viele auch nicht. Ich habe ja schon mal darüber hier gepredigt, über Vergebung. Das haben viele auch nicht verstanden. Und weil sie es nicht verstanden haben, setzen sie durch ihr Verhalten Kräfte in Gang, die sich irgendwann gegen sie selbst richten. Das geschieht oft nicht sofort, denn wir ernten ja nicht zur Zeit der Aussaat. Das kann uns Ingrid bestätigen. Den Landwirt möchte ich sehen, der am Tag der Aussaat erntet. Das geschieht nicht sofort. Die Ernte kann erst Jahre später kommen. Dann, wenn uns eine Sache plötzlich ins Bewusstsein kommt, nach menschlichem Ermessen scheint das ja zutiefst Unrecht zu sein. Aber das ist eben unsere Art, Dinge zu bewerten. Gott ist aber nicht ungerecht, er ist gerecht. Gerechtigkeit ist sogar sein wichtigstes Attribut. Aber das Leben ist nicht gerecht. Und wieso ist das so? Das ist so seit dem Sündenfall. Und deshalb, aus diesem Grund, sandte Gott seinen Sohn Jesus Christus, der am Kreuz alle Ergebnisse unseres Sündigens auf sich nahm. Und seine Gnade erwartet von uns nur eins, das Erkennen und Bekennen unserer Sünde. Von Kämpfen aus eigener Kraft habe ich nichts gelesen im Wort Gottes. Bei unserer Bekehrung geschieht Neues. Natürlich vergibt Gott uns die Schuld unseres Lebens, aber wir sind es, die immer wieder die alten Angewohnheiten und Eigenschaften weiterleben. Und da hilft uns der Glaube allein nicht weiter. Der Glaube muss Werke mit sich bringen. Ein weiterer Punkt, über den wir immer wieder intensiv im seelsorgerlichen Gespräch reden, ist Jesu Aufforderung. Eigentlich wissen wir sie noch viel genauer von Johannes dem Täufer, als er rief: Erneuert eure Gedanken. Das ist überhaupt nicht neu. Das ist so alt wie die Bibel selbst. Das Wort Gottes ist uns dazu gegeben, dass wir unser Leben so gestalten können, dass wir glücklich und zufrieden sind. Gottes Wort sagt uns: Ich gebe euch einen Frieden, den die Welt nicht geben kann. Und dann gucke ich in den Leib Christi und frage mich: Wo ist er denn, dieser Frieden? Das ist selten zu sehen. Vielleicht nicht unbedingt in der Arche, aber guck mal ein bisschen über den Tellerrand. Das gelingt dadurch, dass wir glücklich und zufrieden sind, dass wir die Lebensweise, die uns Gott anbietet, im Alltag praktizieren. Der erste Schritt, den wir aktiv tun müssen, ist eine Überzeugung zu entwickeln, also zu glauben, dass sich unser Leben durch das Wort Gottes verändert, wenn wir es für uns in Anspruch nehmen. Und einer der wichtigsten Bereiche, die in unserem Leben Veränderung benötigen, sind unsere Gedanken. Die Bibel lehrt uns, dass in unseren Gedanken nicht nur positive, sondern auch böse Gedanken sind. Und die bösen Gedanken gilt es zu zerstören. Im 2. Korinther 10, Vers 5 lesen wir, dass die Waffen unseres geistlichen Kampfes nicht fleischlich sind, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. Und wir sollen alles zerstören, was sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und jeden Gedanken unter den Gedanken Gehorsam Christi gefangen nehmen und bereit sein, allen Ungehorsam zu verbannen und den Gehorsam zu erfüllen. Warum wird so wenig evangelisiert? Könnt ihr es mir sagen, Heinz? Oder du? Warum wird so wenig evangelisiert? So ist es. Wir reden hier über Freiheit heute. Und die Leute sind mit ihren Problemen beschäftigt und in ihren Problemen gefangen. Und deswegen kommen sie nicht zu dem, das zu tun, was Gott ihnen aufträgt. Und das müssen wir begreifen. Erst wenn wir das verstanden haben, haben wir auch die Bereitschaft, das zu ändern. Solange wir das nicht begreifen, wird sich da nichts tun. Und dazu brauchen wir den Heiligen Geist. Ich kann euch hier viel erzählen. Der Heilige Geist muss es in eure Herzen tragen, sonst wird es nicht funktionieren. Die Waffen unseres geistlichen Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig, habe ich gelesen, für Gott zur Zerstörung von Festungen. Und wir sollen alles zerstören, was sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und jeden Gedanken unter den Gehorsam Christi gefangen nehmen und bereit sein, allen Ungehorsam zu verbannen und den Gehorsam zu erfüllen. Das ist ein geistliches Prinzip, das eigentlich leicht in die Praxis umzusetzen ist. Aber erstaunlicherweise ist es den meisten Christen völlig unbekannt. Natürlich möchten wir glückliche Menschen sein und unser Leben fest in der Hand haben. Aber wie oft greifen wir auf der Suche nach Glück und Frieden zu Methoden, die uns unglücklich machen? Wir verbeißen uns in Ziele und strecken uns nach Dingen aus, die wir doch nicht erreichen können. Wir glauben, um glücklich zu sein, sei ein anhaltendes Wohlbefinden und permanente Zufriedenheit mit uns selbst und mit anderen notwendig. Dabei gibt uns die Bibel eine völlig andere Definition. Sie bezeichnet glücklich sein als Wohlsein. Wohl dem, der nicht sitzt im Rat der Gottlosen, heißt es in Psalm 1. Nicht dort sitzt, wo die Spötter sind. In der Bergpredigt spricht Jesus von Menschen, die selig bzw. glücklich sind. Das sind Menschen, denen es geistlich sehr gut geht. Menschen, die die Freude ihres Lebens und volle Zufriedenheit in der Güte Gottes und seiner Errettung finden. Und zwar unabhängig von äußeren Umständen. Wir brauchen nicht Opfer irgendwelcher Umstände, Ereignisse oder zwischenmenschlichen Beziehungen zu sein. Wir brauchen auch nicht im Gefängnis einer ständig verwundeten Gefühlswelt zu leben. Ich möchte nur nicht den Eindruck erwecken, dass alle unsere Probleme grundsätzlich etwas mit falschen Gedanken zu tun haben. Es gibt tiefe Verletzungen und seelische Verwundungen, die uns angetan wurden und viel Liebe, Geduld und Fürsorge bedürfen. Keine Frage. Aber viele Dinge, die uns Kopfzerbrechen bereiten, haben Hintergründe, an denen wir selbst aktiv arbeiten können, indem wir Täter des Wortes werden. Und in unserer praktischen Seelsorgearbeit üben wir das mit Menschen. Wir nennen das die Therapie der irrigen Überzeugung. Ein Programm über 10 Gesprächsstunden läuft und das erstaunlich gute Resultate aufweist. Eheprobleme, Eifersucht, Ängste, ein gestörtes Selbstgefühl, Selbstwertgefühl, das alles sind Probleme, wodurch die Erneuerung unserer Gedanken und unsere Vergebungs- und Versöhnungsbereitschaft Wunder über Wunder in unserem Leben geschehen, wenn wir Gottes Wort praktizieren und leben. In Freiheit leben, aber wie? Das ist die Ausgangsfrage. Das erste ist, dass unser Leben, unsere Gedanken, unsere Überzeugungen auf Wahrheit gegründet sind. Nur wenn wir die Wahrheit, das wahre Wort Gottes hören und an uns erfahren, können wir frei sein. Und nur dann, wenn wir frei sind, können wir auch andere überzeugend zu Jesus einladen. Nur wenn wir die Wahrheit, das Wort Gottes an uns erfahren, können wir frei sein. Und wenn wir Schwierigkeiten haben, dann suchen wir die Lösungen, die Antworten in Gottes Wort und nicht in irgendwelchen säkularen Hilfsmitteln. Wir suchen nicht in Menschenmeinungen und wir suchen auch nicht in irgendwelchen religiösen Techniken. Auch dann nicht, wenn sie von sehr bekannten christlichen Leitern vertreten werden, sondern auch dann ist immer noch Gottes Wort Wahrheit und Richtschnur. Wir leben diszipliniert und gewöhnen uns bewusst einen christlichen Lebensstil an. Dass wir das aus eigener Kraft nicht schaffen, wissen wir aus eigener Erfahrung und wir wissen es auch aus Gottes Wort. Gott weiß das auch. Deswegen erwartet er von uns auch nicht das Vollbringen, sondern das Wollen. Er fragt uns immer wieder, auch heute Morgen, willst du das? Und die Entscheidung liegt nicht bei mir, die liegt bei dir, die liegt bei jedem Einzelnen von uns. Wollen wir das? Aber Jesus möchte, dass wir aus Liebe zu ihm Täter des Wortes werden und bleiben. Dann werden wir in Freiheit leben können und uns die Freiheit in Jesus auch bewahren. Wir müssen Jesus wirklich zu unserem Herrn machen über unser ganzes Leben. Und wenn wir das erleben, praktisch erleben, was dann passiert und wie sich unser Leben verändert, dann macht es uns frei, hinzugehen und Menschen zu Jesus einzuladen, weil wir diese positiven Erfahrungen gemacht haben. Es geht darum, dass wir Jesus wirklich zu unserem Herrn machen, und zwar über unser ganzes Leben und aktiv. Und dann ziehen wir das Lobpreisgewand an. Wer Gott preist, macht dem Teufel mehr Probleme, als er uns machen kann. Wir ziehen die Waffenrüstung Gottes an, wie es in Epheser 6 dargestellt ist. Auch dies ist eine ganz bewusste und praktische Angelegenheit, bei der jeder einzelne Punkt extrem wichtig ist. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes kommt, heißt es in Matthäus 4, Vers 4. Wir unterwerfen uns Gott und widerstehen dem Teufel nur dann, wenn wir Täter des Wortes sind. Es ist auch wichtig, dass wir die richtige Gemeinschaft pflegen. dass wir darauf achten, dass wir uns nicht verführen lassen von allerlei frommem Gerede. Wir wollen diszipliniert sein und nach dem trachten, was droben ist. Wenn wir das beherzigen, dann wird Jesus wahrhaft der Mittelpunkt unseres Lebens und auch unserer Gemeinde sein. Amen. Herr Jesus, ein heftiges Wort heute Morgen. Ich habe es zu Anfang gesagt, Jakobus ist der Spezialist für heftige Worte. Aber auch alle diese Worte stehen in deinem Wort, in der Bibel, weil du Liebesabsichten mit uns hast. Du möchtest uns leiten und führen. Du möchtest, dass wir unser Leben gerade auch da dir ausliefern, wo wir aus eigener Kraft am Kämpfen sind. Weil immer da, wo wir kämpfen, freut sich der Teufel, wir kommen nicht zu dem, was du uns aufgetragen hast. Gib uns wirklich offene Herzen, offene Gedanken, dass wir das ändern, dass wir unser Leben wirklich dir ausliefern, gerade an den Punkten, an denen wir bisher immer selber gekämpft haben. Und du wirst Wunder vollbringen in unserem Leben und Wunder vollbringen in unserer Gemeinde. Danke für deine Liebe. Amen.